Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zum Glück im Kopf, deinem Psychologie-Podcast. Ich bin Maxine Holzkämper, Psychologin, Coach und Praxisinhaberin und heute sprechen wir über ein Thema, das für unser Wohlbefinden eine sehr große Rolle spielt. Selbstliebe. Es gibt einige Menschen, die das Wort Selbstliebe irgendwie unangenehm finden, vielleicht sogar die Augen verdrehen und irgendwie ein bisschen genervt davon sind. Manche triggert das sogar richtig. Und wenn du dich da ertappt fühlst, dann bleib auf jeden Fall dran. Denn Selbstliebe ist etwas, das dein Leben bereichern wird, wenn du diesen Widerstand überwindest und dabei kann ich dir heute vielleicht helfen. Wenn du jemand bist, der Positives und Wohliges mit Selbstliebe verbindet, dann bleib auch du dran, weil ich wissenschaftliche Hintergründe zu diesem Konzept hier mitgebe, die dich vielleicht inspirieren können und die du im Hinterkopf behalten kannst, wann immer du dir mit Selbstliebe begegnest. Genauer gesagt geht es heute darum, wie wir Selbstliebe leben können, ohne uns dabei egoistisch zu fühlen. Denn viele meiner Klientinnen und Klienten, besonders die, die in Beziehungen, Teams oder Familien immer wieder Verantwortung übernehmen, die kämpfen öfters mit einem inneren Konflikt zwischen sich selbst und anderen. Das bedeutet im Grunde, sie möchten für andere da sein, das ist ja auch gut und nobel, das macht ja auch glücklich, aber so als Nebenwirkung davon vernachlässigen sie manchmal sich selbst. Und wenn sie beginnen, sich Raum zu nehmen für etwas, was ihnen gut tun würde, was gesund wäre, was einfach eine Wohltat wäre, dann fühlen sie sich schuldig. Und heute schauen wir uns deshalb genauer an, was ist echte Selbstliebe eigentlich und was nicht? Warum ist People-Pleasing oft ein erlerntes Schutzverhalten und wie steht das im Widerspruch zum Praktizieren von Selbstliebe? Welche Rolle spielt unser Nervensystem dabei? Und was sagen Studien eigentlich über die Wirksamkeit von Selbstfürsorge, besonders im Hinblick auf Beziehungen, Leistungen und Resilienz? Also, wenn du jemand bist, der sich oft zurücknimmt, um Harmonie zu wahren, oder wenn du wissen willst, wie du dich liebevoll und klar an erste Stelle setzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der weiß auf jeden Fall, dass ich großer Fan davon bin, Stammtischpsychologie von wirklich psychologischer Wissenschaft zu unterscheiden. Deshalb würde ich gerne eingangs einmal besprechen, was Selbstliebe eigentlich wirklich ist. Denn der Begriff Selbstliebe wird auf sozialen Medien oder in Blogartikeln und so weiter oft inflationär verwendet. Und in der psychologischen Forschung sprechen wir eher von Self-Compassion, Selbstmitgefühl, oder Self-Acceptance, Selbstakzeptanz. Die US-amerikanische Psychologin Christine Neff, die hat das Konzept der Self-Compassion klar definiert und das unterscheidet sich nämlich stark von diesem Konzept von Self-Love, Tee mit Schaumbad. Und allein den Begriff finde ich schon spannend, dass Self-Compassion ein zusammengesetzter Begriff sein muss. Compassion ist ja erstmal einfach Mitgefühl. Und ich finde, diese Wortkombination von Self-Compassion macht schon sehr deutlich, dass es für uns eher natürlich ist, Compassion anderen gegenüber aufzubringen, also Mitgefühl anderen gegenüber zu zeigen oder zu empfinden. Und die Tatsache, dass wir ein Self davor setzen müssen und sagen müssen, hey, guck mal, man kann das auch sich selber gegenüber ausüben, dafür brauchen wir jetzt ein neues Wort, nämlich Self-Compassion, finde ich, unterstreicht schon sehr deutlich, wie viel leichter es uns manchmal fällt, Mitgefühl anderen gegenüber aufzubringen und dass wir manchmal so ein paar Starthilfen brauchen, wenn wir Mitgefühl uns selbst gegenüber ausleben wollen. Self-Compassion bedeutet, sich selbst mit derselben Fürsorge zu begegnen wie einem guten Freund, besonders dann, wenn man leidet, Fehler macht oder scheitert. Und die Forscherin Christine Neff, die unterscheidet drei Komponenten. Das ist zum einen Self-Kindness, also sich selbst gegenüber freundlich zu begegnen, statt sich selbst zu verurteilen. Common Humanity, das Verständnis, dass Leid und Fehler menschlich sind. Und Mindfulness, also das Annehmen unangenehmer Emotionen, ohne sich darin zu verlieren und ohne das als Schwäche zu werten, dass man unangenehme Emotionen empfindet. Das bedeutet, und da kommt jetzt bei Minute 5 vielleicht schon der erste springende Punkt, der dein Selbstbild und dein Mindset dir selbst gegenüber shiften kann. Selbstliebe bedeutet nicht, sich bedingungslos zu lieben oder sich bedingungslos toll zu finden. Und Selbstliebe bedeutet auch nicht, sich in Watte zu packen und immer gut gelaunt zu sein und so. Sondern Selbstliebe ist vielmehr die Fähigkeit, sich auch mit den eigenen Schatten zu begegnen. Weil dann Selbstliebe erst zum Tragen kommt. Also, ne, wenn du dir das mal andersrum vorstellst, du willst Liebe auf jemand anderen schicken, dann fällt einem das natürlich leicht, wenn diese Person perfekt ist. Wenn die Person Schwächen hat, dann erst kommt Liebe vielleicht wirklich zum Tragen in einem romantischen Sinn, weil man die Schwächen und Schatten der anderen Person annimmt, aus Liebe. Und das gilt es auch sich selbst gegenüber zu tun. Das heißt nicht, man schaut an Schatten vorbei und an Schwächen vorbei und liebt sich einfach, weil man sich so identifiziert mit den tollen Sachen an sich selbst, sondern es bedeutet, die eigenen Schatten zu sehen und sie zu akzeptieren und vielmehr einen ganzheitlichen, allumfassenden Blick auf sich zu haben und sich trotzdem mit Wohlwollen zu begegnen. Und an der Stelle habe ich gerade so einen interessanten Gedanken. Ich äußere den einfach mal und teile den einfach mal. Vielleicht macht er was mit dir. Der steht gar nicht in meinem Skript hier für meine Podcast-Vorbereitung. Aber der ist mir gerade gekommen, weil Selbstliebe oft wie der Einstieg für mentale Selbstfürsorge und psychologische Selbstfürsorge dient. Also wenn man irgendwie gestresst ist oder wenn man überlastet ist oder wenn man Kummer hat oder keine Ahnung, irgendwelche psychologischen Anliegen, you name it. Dann wird oft so suggeriert, dass Selbstliebe ja der Schlüssel ist und das kann man mal eben praktizieren und dann wird alles besser. Und ich habe im Alltag so von meiner psychologischen Praxis, wo mich Coaching-Klienten aufsuchen, eigentlich den Eindruck, dass es genau andersrum ist. Nämlich, wir arbeiten viel an uns selber, lösen Dinge auf in unserem Selbstbild, die dafür sorgen, dass wir uns hart begegnen. Und dann ist das Ende vom Lied, ist dann, dass wir mehr in Selbstliebe kommen. Und das ist nicht der Anfang, weil Selbstliebe eine ganz schöne Aufgabe ist. Also wenn man mal bedenkt, dass man allen Dämonen, die so in einem wüten vielleicht, mit Wohlwollen begegnet, dann ist das schon ein ganz großer Kraftakt. Und da begegnet man sich selbst mit sehr viel Gnade. Und damit einzusteigen in den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, ist schon sportlich. Deshalb, ja, das war gerade einfach nur so ein Gedanke. Ich teile den mal. Lass mich gern wissen, was du dazu denkst, entweder auf Instagram oder per E-Mail oder auf welchem Weg dir auch lieb ist. Trotzdem, auch wenn es nichts Leichtes ist oder etwas, was man mal ebenso transformiert in sich und seinem Selbstbild, möchte ich trotzdem heute dem ganzen Thema eine Folge widmen, um dich vielleicht der Selbstliebe einen kleinen Schritt näher zu bringen. Warum spielt People-Pleasing eigentlich eine besondere Rolle beim Thema Selbstfürsorge? Viele Menschen, vielleicht auch du, ich auf jeden Fall, haben früh gelernt, ich bin dann liebenswert, wenn ich für andere da bin. Das ist ja was, dem würde man auch überhaupt nicht widersprechen. Ne? Also für andere da zu sein, ist natürlich liebenswert. Das ist nobel, das trifft auf positives Feedback, das trifft auf Dankbarkeit, das trifft auf Verbindung. Verbindung ist für uns essentiell. Und im Zuge unseres Aufwachsens und unserer Sozialisierung formen wir ja ganz viele Glaubenssätze und formen unser Selbstbild und formen Überzeugungen darüber, wie Beziehungen funktionieren. Und wann immer wir für andere da sind und das wird positiv verstärkt, und dann dichten wir das uns selber zu. Das heißt, ich bin liebenswert, wenn ich für andere da bin. Das ist natürlich ein sehr praktischer Glaubenssatz, weil ich möchte ja immer liebenswert sein. Das heißt, ich habe jetzt was an der Hand, mit dem ich das erreichen kann, 24/7, weil ich kann ja steuern, wie sehr ich für andere da bin. Und dadurch kann ich auch steuern, wie liebenswert ich bin. Und zack, ist People-Pleasing geboren. Und als Konzept, auch in Social Media, ist People-Pleasing auch ein bisschen breit getreten. Dazu könnte man locker auch eine Folge, eine Aufklärungsfolge sozusagen, aufnehmen, was sich hinter People-Pleasing wirklich verbirgt. Aber wenn du zu den sogenannten People-Pleasern auch gehörst, dann ist das vielleicht dein Schutzprogramm geworden. Weil uns People-Pleasing, also es anderen recht zu machen, das sollte uns in Kindheitstagen und in früher Jugend, sollte uns das sozial absichern. Weil was das als Rückkopplung für uns selbst für ein Signal ist, ist, okay, ich komme mit anderen zurecht, ich bin gemocht, ich bin liebenswert. Das heißt, ich bin in diesem sozialen Gefüge, in dem ich mich befinde, erwünscht, ich bin sicher, ich bin supported, ich bin getragen, ich bin überlebensfähig. Wenn man dann People-Pleasing aber als Schutzmechanismus, als Schutzprogramm integriert in sein Selbstbild, dann führt das oft zu Erschöpfung, zu Unzufriedenheit und sogar zu emotionalem Rückzug, weil wir ausbrennen. People-Pleasing ist nämlich kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Strategie zur Konfliktvermeidung und eine Strategie, um Anschluss zu finden. Und typische Anzeichen davon sind, dass wir oft Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, ne? Weil wir unsere Grenzen nicht so sehr in den Vordergrund stellen oder weil unsere Grenzen nicht gleich wichtig sind wie das Anschlussfinden bei anderen. Oft spüren wir auch Schuld, wenn wir uns abgrenzen, weil die eigenen Grenzen nicht so wichtig sind wie das Wohlwollen anderer, um liebenswert zu sein. Und was dann oft auch passiert, ist, dass wir uns für die Gefühle anderer verantwortlich fühlen. Weil wenn ich ja beeinflussen kann, dass es anderen besser geht, dann bin ich ja auch schuld, wenn ich das auslasse und es anderen deshalb nicht so gut geht, wie es irgendwie möglich wäre. Das heißt, psychologisch betrachtet ist People-Pleasing eine Form von fremdbestimmtem Verhalten. Und das geht langfristig mit erhöhtem Stresspegel, reduzierter Lebenszufriedenheit und sogar psychosomatischen Symptomen einher. Und jetzt muss natürlich auch geklärt werden, warum spielt People-Pleasing denn jetzt hier eine Rolle, wenn es um Selbstfürsorge geht? Das spielt insofern eine Rolle, dass in der Wahrnehmung von einem People-Pleaser das Wohlwollen anderer ja wichtiger ist als das eigene. Beziehungsweise das Wohlwollen anderer ist ein Hebel für mich, um selber genug positives Feedback zu bekommen, dass es mir selber wiederum gut geht. Das heißt, das Wohlwollen anderer ist ein Schlüssel zu meinem eigenen Wohlbefinden. Und wenn das deine, ich sag mal, soziale Funktion ist, oder wenn das so stark wirkt, dass du für dein eigenes Wohlbefinden das Wohlbefinden anderer brauchst, dann kannst du nicht auf eine unabhängige Art und Weise für dich selbst sorgen und wirst dich immer schuldig fühlen, wenn du Selbstfürsorge praktizieren möchtest, die nichts mit anderen zu tun hat. Deshalb, lass uns mal wissenschaftlich drauf schauen, wie Selbstfürsorge von Nutzen sein kann für dich. Wie kann Selbstfürsorge zum Beispiel Leistung steigern oder deine Gesundheit sogar steigern? Da zeigt eine Meta-Analyse aus 2020, also gar nicht so alt. Das ist in der Wissenschaft eigentlich ein ganz guter Schnitt. Wenn Studien so 5 bis 10 Jahre alt sind, da kann man dann noch von aktuellen Studien sprechen. Die ist jetzt erst 5 Jahre her. Das heißt, die habe ich mal gerne rangezogen. Und diese Meta-Analyse ist von Cessin, Dickhäuser und Garbade. Und die zeigt, dass Selbstmitgefühl mit psychischer Gesundheit, Resilienz und Lebenszufriedenheit positiv korreliert. Also das, was wir eben schon festgestellt haben, das wird hier nochmal wissenschaftlich belegt. Und außerdem zeigt diese Studie, dass Selbstmitgefühl negativ korreliert mit Ängstlichkeit, Depression und Burnout. Und vielleicht sind dir die ganzen wissenschaftlichen Begriffe noch nicht so geläufig. Korrelieren heißt einfach, wenn Selbstmitgefühl hoch ist, dann ist psychische Gesundheit auch hoch. Wenn etwas negativ korreliert, heißt es, ist Selbstmitgefühl hoch, ist Ängstlichkeit niedrig. Ist Selbstgefühl hoch, Selbstmitgefühl hoch, ist Depression niedrig und so weiter. Also Korrelation ist einfach ein, beschreibt, wie beide Konstrukte miteinander zusammenhängen. Und das ist ja super interessant. Das heißt, wenn wir Ängstlichkeit, Depression oder Burnout vorbeugen wollen, heißt das, dass wir ein super Tool in der Hand haben, nämlich mit Selbstmitgefühl können wir diese Komponenten aus unserem Leben entweder verschwinden lassen oder wir können sie zumindest sehr stark lindern. Und das heißt, Selbstmitgefühl ist jetzt auf einmal ein sehr pragmatisches, sehr kalkuliertes Tool sozusagen, anstatt so dieses Klischee, sich mit einem Schaumbad irgendwie einzulassen und dadurch sein Leben zu romanticisen, was dann im Endeffekt nicht wirklich einen Hebel haben kann auf die Art und Weise, wie es uns langfristig besser geht. Eine weitere Studie zeigt von Allen und Co., die ist aus dem Jahr 2012, die ist schon ein bisschen älter, aber es sind noch keine Gegensprüche zu dieser Studie gefunden worden. Diese Studie ist nämlich auch sehr wertvoll, weil sie mit über 3000 ProbandInnen belegt wurde und durchgeführt wurde. Und diese Studie zeigt, Menschen mit hoher Selbstfürsorge sind beruflich produktiver, sozial verträglicher und emotional stabiler. Sie regenerieren schneller nach Misserfolgen und können sich besser fokussieren. Mit anderen Worten, Selbstfürsorge ist nicht Faulheit, so, ne, ich muss jetzt erstmal in meinen Bubble Bath, um dann irgendwie wieder zu funktionieren, sondern Selbstfürsorge ist eine mentale Ressource. Das heißt, wenn du zum Lager People Pleaser gehörst und dich vielleicht schuldig fühlst, wenn du dich um dich selber kümmerst, lass dir gesagt sein, wenn du dich priorisierst, bist du nicht egoistisch, sondern du wirst sogar wirksamer. Ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Coaches, die ich schon lange habe, die werden sich wahrscheinlich jetzt wundern, hey, warum redet Maxine denn jetzt darüber, wie ich wirksamer sein kann? Sagen wir so, unser Selbstwert ist oft an Leistung und an Wirksamkeit geknüpft. Ist das mega gut? Ist das super gesund? Ist das der emotional unabhängigste Zustand, in dem wir sein können? Auf gar keinen Fall. Ist es trotzdem zu 90% die Realität der Menschen, die draußen rumlaufen? Ja. Deshalb sage ich das mit, wer Self-Compassion praktiziert, wer Selbstliebe praktiziert, ist wirksamer als kleiner Lockstoff für diejenigen, die sagen, ich muss aber leisten, ich muss aber machen und tun und so. Wärst du so eine Person? Ganz hypothetisch. Und wärst du bei mir im Coaching? Ganz hypothetisch, dann würden wir damit starten und würden aber dann auch aufdecken, dass du ja gar nicht wirksam und produktiv sein musst, um wertvoll zu sein. Das wäre dann Level 2 sozusagen. Und was überhaupt nicht bedeutet, dass wenn man das auflöst, dass man unproduktiv wird und weniger leistet und man wird so ein Systemverweigerer, der nur noch Yoga praktiziert und seinen Job an den Nagel hängt und dem Kommerz abdankt, sondern wir bleiben genauso produktiv, einfach auf eine weniger selbstschädliche Art und Weise. Aber wie kann man denn jetzt Selbstliebe im Alltag leben, wenn man nicht immer schon so drauf war, dass man selbst sich auch priorisieren darf? Wenn man eher nach anderen schauen muss als nach sich selbst, wenn man eher so zum Lager der People-Pleaser gehört, wenn einem Selbstliebe einfach nicht so natürlich vorkommt, sondern dass man sich dazu überwinden muss oder dass man sich dafür stark machen muss. Was kann man machen, damit Selbstliebe sich im Alltag natürlicher anfühlt, dass man sie einfach mehr implementieren kann? Zum einen ist es das klare Nein. Im Coaching würden wir uns anschauen, wie es um deine Grenzen steht, also wie es um deine Grenzen beschaffen ist. Fällt es dir leicht, dich abzugrenzen? Wenn das nicht der Fall ist, wo kommt das her? Wie bist du aufgewachsen? Mit welcher Selbstverständlichkeit für Grenzen? Und da gilt es oft zu üben, nicht sofort zuzusagen. Weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein Freund fragt dich, ob du beim Umzug helfen kannst. Ich glaube, das ist so mein Go-To-Beispiel für Grenzen setzen. Ich weiß, ich glaube, ich benutze das seit Jahren. Naja, es erfüllt seinen Zweck. Angenommen, ein Freund fragt dich, ob du beim Umzug helfen kannst. Und du bist so mäßig erschöpft, dann wäre es ja Selbstfürsorge, wenn du in dem Moment absagen würdest. Oder wenn du, ne, nicht spontan einfach abspringst, aber wenn du einfach sagst, du, das Wochenende ist schon so voll, ich habe so viel zu tun gehabt, ich brauche das wirklich dringend, um ein bisschen zu recovern. Dann wäre das Nein und die Grenze ja für dich in deinem Sinn, im Sinn deiner Erholung und deshalb ein Akt der Selbstliebe. Wenn du zusagen würdest, obwohl du keine Kapazität, keine Ressourcen, keine Kraft dafür hast, dann wärst du im People-Pleasing, würdest dabei aber vielleicht deine Ressourcen ausbeuten. Das heißt, Wenn du aus dem Lager People Pleaser kommst, kannst du üben, nicht sofort zuzusagen. Weil das Phänomen im People Pleasing ist ja, dass wir zusagen, bevor wir mit uns eingecheckt haben, wie es uns damit geht. Also, das hatte ich eben auch schon mal angeschnitten, anderen zu helfen oder für andere da zu sein, im Grunde andere generell sind wichtiger als ich selbst, als mein Wohlbefinden, als meine Grenzen, als meine Ressourcen. Und weil wir so automatisch zusagen, weil das so ein Grundsatz ist, der unsere ganze Realität ja auch bestimmen kann, dass andere wichtiger sind, sagen wir manchmal zu, bevor wir überhaupt wissen oder ja, wir wissen weder vorher noch währenddessen noch nachher, dass das jetzt eigentlich was war, wo wir über unsere Grenzen drüber gegangen sind, wo wir im People-Pleasing unterwegs waren und wo wir uns selbst mit geschadet haben mit dem Verhalten. Und was du da üben kannst, ist eben nicht sofort zuzusagen. Und da können dir so Sätze helfen, die du dir bereitlegst, wie zum Beispiel, ich überlege kurz und ich melde mich in einer Stunde. Oder ich würde gerne helfen, aber mein Energielevel ist heute begrenzt. Lass mich kurz gucken, was ich machen kann und dann melde ich mich bei dir. Das wäre schon ein Tool, das dir helfen kann, zur Selbstliebe im Alltag hinzukommen. Ein zweites Tool ist die Self-Compassion Break von Christine Neff. Also, ne, wir erinnern uns im Intro, Christine Neff, die US-amerikanische Forscherin, die Self-Compassion so definiert hat oder die Selbstliebe als Self-Compassion definiert hat. Die hat auch ein Tool sozusagen daraus abgeleitet. Und diese Self-Compassion Break ist, dass du innehalten kannst, wann immer du merkst, du bist gerade hart zu dir. Du verurteilst dich für irgendwas oder du willst dir gerade mehr abverlangen, als du eigentlich geben kannst. Du willst dir mehr abverlangen, als du leisten kannst. Ne? Du bist so am Rande deiner Kapazitäten unterwegs. Dann gilt es, diese Pause einzulegen. Und diese Pause dient dazu, dass du dir ein paar Sachen reflektieren kannst. Auf der einen Seite, dass du erkennst, das ist ein Moment des Leidens. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber Leid kann ja auch schon sein, dass man gerade überfordert ist oder dass man müde ist. Oft ist es nämlich so, wenn wir uns im People-Pleasing zu Hause fühlen, dann merken wir erst dann, dass es uns nicht ganz so gut geht, wenn der Tank schon richtig, richtig leer ist. Das heißt, so eine reguläre Müdigkeit würden wir gar nicht wirklich wahrnehmen, sondern ja, natürlich geht man da drüber, weil was sind denn Grenzen und was ist denn auf mich achten? So, das kennen wir nicht, deshalb gehen wir bis zur totalen Erschöpfung und dann erst sind wir müde. Das heißt, es kann total erleichternd sein, sich zu erlauben, es Leiden zu nennen, in Anführungszeichen, wenn es uns einfach schon nicht so wirklich optimal geht. Das heißt, wenn du müde bist, angenommen, du stehst morgens auf und bist einfach erschöpft, weil du hast schlecht geschlafen, dann kannst du anerkennen, dass das ein Moment des Leidens ist. Wenn du jetzt gerade merkst, boah, das triggert dich und wer macht denn sowas und boah, dann kann das ein großes Zeichen dafür sein, dass du sehr tough mit dir umgehst. Food for thought, wir lassen das mal so sacken. Wenn du erkannt hast, das ist ein Moment des Leidens, dann erinnere dich, Leiden gehört zum Menschsein. Und danach kannst du dir sagen, ich darf mir jetzt Freundlichkeit schenken. Ich darf jetzt gut zu mir sein. Ich darf gnädig mit mir sein. Und das bedeutet dann gar nicht unbedingt, dass wir diese Momente des Leidens, dass wir uns denen hingeben, sondern das heißt einfach, wie ich eingangs schon gesagt habe, Selbstliebe ist uns dann Gnade, dass wir dann Gnade mit uns selbst walten lassen, wenn wir nicht perfekt sind. Das heißt, du erkennst an, es ist ein Moment des Leidens, das gehört zum Menschsein dazu, ich darf mir jetzt gnädig gegenüber sein, ich darf mir Freundlichkeit schenken und das trotzdem machen. Das heißt, du kannst zur Arbeit gehen, auch wenn du müde bist. Du kannst was auch immer machen, also du musst dich diesem Leid nicht hingeben und kapitulieren, aber es ist ein ganz großer Schritt von Selbstliebe und Selbstmitgefühl, dieses Leid anzuerkennen, statt das ganz tough und hart und kühl wegzuradieren und dir keinerlei Leid zu erlauben. Das heißt, vielleicht kannst du heute oder gerade beim Zuhören oder auch nach der Folge im Laufe deines Tages mal so eine Self-Compassion-Break einlegen und dir mit mehr Selbstmitgefühl begegnen. Ein drittes Tool könnte sein, dass du deinen inneren Freund aktivierst. Sprich mit dir wie mit einer Person, die du am meisten liebst. Was würdest du ihr sagen, wenn diese Person an ihrer Grenze ist? Und dann versuchst du, das dir selber zu sagen. Oder vielleicht ist das auch ein sehr großer Spiegel, den du dir vorhältst in dem Moment, weil einer anderen Person würdest du was ganz anderes raten als dir selbst. Ne, der anderen Person würdest du vielleicht Ruhe raten oder sich mal einen Moment zurückzuziehen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und von dir selber erwartest du aber, dass du über deine Grenze gehst oder dass du irgendwas trotzdem machst oder so. Und das kann ein großer Spiegel sein dafür, dass du anders mit dir selbst umgehst als mit Menschen, die du liebst. Und das allein kann, also diese Erkenntnis, wenn man die wirklich tief zulässt, kann sehr viel freiräumen an Selbstmitgefühl. Und ein viertes Tool kann Commitment sein. Das ist oft auch im Coaching ein Tool, was man oft nutzt, um Verbindlichkeiten sich selbst gegenüber zu schaffen, dass man sich committet für etwas, in dem Fall zur Selbstfürsorge. Und dieses Commitment bedeutet nicht nur inneres Commitment und ein inneres Versprechen, sich selbst gegenüber mehr Selbstfürsorge zu praktizieren, sondern ganz konkret im Kalender jede Woche fixe Zeiten für dich selber zu planen. Als wäre das ein Meeting mit der wichtigsten Person deiner Firma oder so. Weil es oft der Fall ist, dass auch Coaches bei mir in der Praxis theoretisch unterschreiben, dass Selbstfürsorge ja sehr wichtig ist. Und dann gehen eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen ins Land. Und wenn man dann aber über die Umsetzung spricht von Selbstfürsorge, dann hat es einfach irgendwie nicht stattgefunden oder andere Sachen waren halt wichtiger oder so. Und deshalb gehe ich ganz oft schon sehr früh im Coaching so vor, dass wir Selbstfürsorge wirklich einplanen in den Kalender, weil da einfach eine größere Verbindlichkeit herrscht, wenn wir erinnert werden. Na, das ist ein Plan, den habe ich mir selber gemacht. Guck mal, jetzt ist wieder Mittwoch, da wollte ich das und das für mich machen. Komm, jetzt habe ich mir das eingetragen. Das hat schon eine größere Wichtigkeit, als einfach so im Hinterkopf zu haben. Ja, Mobility-Training wäre schon wichtig für meinen Rücken, weil er sonst immer wehtut, sehe ich ein. Aber jetzt mir wirklich rauszunehmen, hier eine Stunde lang irgendwie meine Übungen zu machen, ach komm, egal. Und dann sind andere Sachen auf einmal sehr viel wichtiger. Das heißt, schnapp dir deinen Kalender und trag dir mal ein, welche Tätigkeiten du mehr integrieren könntest in deine Woche, die sich für dich nach Selbstfürsorge und Selbstliebe anfühlen. Lass uns die wichtigsten Punkte der Folge einmal festhalten. Selbstliebe ist kein Ego-Trip, auch wenn er sich so anfühlt, sondern eine mentale Kompetenz. Selbstliebe schützt vor Burnout, Selbstliebe stärkt Beziehungen und Selbstliebe erhöht deine Lebensqualität. Wenn du aufhörst, es allen recht machen zu wollen, also wenn du aus dem People-Pleasing aussteigst, dann wirst du klarer und freier. Und du darfst dich selbst dann und wann an erste Stelle setzen. Nicht weil du perfekt bist, sondern weil du Mensch bist. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, an dem du das üben willst, sei es in der Arbeit, in Beziehungen oder einfach mit dir selbst, dann lass dir helfen. Du musst nicht allein rausfinden, wie das geht. Dabei unterstütze ich dich gern. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dich diese Folge berührt hat, dann teile sie gern mit jemandem, der gerade lernen darf, sich selber mehr Raum zu geben. Und wenn du tiefer einsteigen willst in deine Reise von Persönlichkeitsentwicklung, dann schau gern auf meiner Website vorbei und buch dir dein kostenloses Erstgespräch. Bis zur nächsten Folge, deine Maxine.